Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe, der Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start und wir hoffen, dass wir ein bisschen unsere technischen Fähigkeiten angepasst haben, ein bisschen zum 21. Jahrhundert angekommen sind und hoffen, dass ihr uns gut, laut und verständlich hören könnt. Endlich mal, anstatt unsere wackelige Internetverbindung und solches oder mangelnde WLAN. Aber egal, Big G, herzlich willkommen. Wie geht es dir?
Ja, ganz gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt mit dem neuen Mikro. Hört man mich lauter oder leiser, Donne?
Also ist ja jetzt auch alles einwandfrei.
Wirklich. Einwandfrei. Ja, wir haben es nach 120 Ausgaben und 4 Jahren geschafft, uns mal ein Mikro anzuschaffen und das nicht mehr mit der wackeligen Skype-Verbindung zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob man es dann wie viel besser es später in der Aufnahme, in der Wiedergabe dann ist. Ja, ansonsten geht es mir gut. Vom Wochenende erholt. Ja, hab selber gespielt. Ich habe es dir ja schon mitgeteilt. Wir haben gewonnen. Das erste Mal unter Führung gegen Studentenstadt. In 9 Jahren seit Gründung des Vereins. Das allererste Mal. Die Freude war dementsprechend groß am Samstag.
Wie ist es ausgegangen?
38-19 für uns. Erste Halbzeit war 28-7, glaube ich. Also das ist auch eine gute Reflexion. Gibt das Spiel gut wieder, dass wir die erste Halbzeit, glaube ich, sehr gut waren. Muss man schon sagen, nachdem wir gegen Nürnberg den ersten Spieltag verloren hatten, dann gegen MFC auch verloren haben. Ich glaube, viele dachten, dass wir da halt 100-0 auch gegen Stuttgart untergehen. Wir waren 18 Leute. Ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Alle haben mal einen Gang zugelegt, glaube ich, die gesamte Mannschaft. Ja, bin froh.
Und das Spiel wurde gepfiffen von unserer Schiedsrichterkollege aus Potsdam, hast du erzählt.
Great Friend of the Pod, wie man so schön sagt. Ja, also Joshua Jahn, wahrscheinlich einer der Top-Referees in Deutschland. Der war in Italien im Urlaub und auf der Rückreise hat er halt bei uns jetzt gepfiffen, auf der Rückreise von Italien nach Potsdam, weil er Spielpraxis braucht, Refereeing-Praxis, weil er in 1-2 Wochenenden Neuenheim gegen Frankfurt pfeifen wird, was eins der Top-Spiele in der ersten Liga Süd ist.
Ja. Also auf jeden Fall schönen Gruß an Yoshi. Ja, du hast gesagt, du weißt halt nicht, woran es gelegen hat, aber auf jeden Fall wurde sie groß gefeiert, schätze ich mal.
Ja, ich denke, einige Leute sind auch gut den Abend abgestürzt in irgendwelchen Borzen, in irgendwelchen Kneipen, wie man so schön sagt, in München. Ich habe dann doch irgendwann, ich bin vom Platz direkt nach Hause, bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber ich denke, einige haben da gut durchgezogen, ja, verdienterweise.
Das freut uns. Es gab nicht nur für dich Rugby am Wochenende, wahrscheinlich haben das die meisten Leute mitbekommen, Neuseeland gegen Südafrika und Australien gegen Argentinien. Lass uns mal kurz da mit Neuseeland, Südafrika anfangen. Also Spiel ging 19-17 hat am Ende aus. Entscheidend war das Kickspiel von beiden Seiten, beziehungsweise auch Straftritte, Erhöhungssache. Am Ende, der Unterschied war wirklich, dass Pollard die Erhöhung nicht geschafft hat beim Versuch von Südafrika. Aber wahrscheinlich noch entscheidender war das Kickspiel grundsätzlich von Südafrika, beziehungsweise das mangelnde, die irische Mannschaft nennt es immer, oder Leinster und so nennen es Heads-up-Rugby, also das mangelnde entscheidende, wahrscheinlich auf dem Platz von den Spielern, also die Entscheidungsfähigkeit oder Entscheidungsgrundlage auf dem Platz sozusagen. Also du hast mir was Entspannendes geschickt, die letzten 10 oder 6 Minuten quasi von dem Spiel. Da waren mehrere grundlegend wahrscheinlich falsche Entscheidungen beziehungsweise sehr steife taktische Entscheidungen durchgeführt worden und wo die südafrikanischen Spieler nicht so nach oben oder nach vorne geschaut haben, wie die Neuseeländer verteidigt haben. Also wahrscheinlich sehr steif oder denkst du trotzdem, dass die Spieler da entschieden haben und einfach falsch auf dem Platz waren?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal, Neuseeland hat gewonnen 19-17, Halbzeit 13-11. Es gab nur 2 Versuche jeweils. Einmal vom Jordan auf der Seite von Neuseeland und auf der anderen Seite von Nkosi auf der Seite von Südafrika. eine Conversion von Barrett, 4 Penalties von Barrett und 4 Penalties von Pollard. Ich weiß auch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ist halt die Frage, hätte es Südafrika verdient zu gewinnen? Weiß ich nicht, da sagen meine Kiwi-Freunde nein, auf gar keinen Fall natürlich. Aber ich denke, dass Südafrika hätte gewinnen können, weil einige Male wurde Neuseeland auf dem falschen Fuß erwischt und einige Male wurde ja auch gekickt und da war es die richtige Entscheidung zu kicken, sage ich mal so. Und Südafrika war auch viel aggressiver am Ruck und auch viel schneller, im Gegensatz zu den Spielen gegen Australien. Aber da kommen wir auch genau auf den Punkt, den du angesprochen hast, man war zu strukturiert und zu steif. Fast zu deutsch, würde ich sagen. Dass man halt, für die es nicht wissen, wir haben ein Video angeguckt, wo halt 6 Minuten nur falsche Springbok-Entscheidungen getroffen wurden. Wo halt wirklich, man sieht halt, Faf de Klerk hat eigentlich rechts, sagen wir mal, man ist jetzt Mittellinie, Faf de Klerk hat rechts außen eigentlich einen Überlap auf der rechten Seite von 5-2, 5-3. Und man sieht, er nimmt den Ball direkt aus dem Ruck und kickt einfach. Und so ähnliche Sachen sind halt in diesen Minuten oftmals passiert im Spiel. Und hätte man da andere Entscheidungen getroffen, Decision-Making, ne, da kommen wir dazu, Heads-Up-Rugby spielen, hätte man geguckt, was vor sich ist, denke ich, hätte Südafrika hier wahrscheinlich gewonnen.
Ja.
Aber auch, ja.
Also auch so quasi, du hast es ja gesagt, in den 6 Minuten mehrmals de Klerk gekickt. Also auch quasi falsche Entscheidungen, aber auch falsch ausgeführt. Also da sieht man halt ganz klar und deutlich, dass man hat ja wahrscheinlicher, wenn man den Kickspiel macht, dann vielleicht auf der rechten Seite. Also ja, in einem Beispiel war es quasi ein 6-4 Overlap, Überzahl auf der rechten Seite und er kickt einfach relativ mittig, beziehungsweise auch leicht links, wo McKenzie den Ball leicht fangen kann und gleich den Konter starten kann mit Barrett. Also es ist auch so eine Sache für mich, irgendwie auch in den letzten Minuten von so irgendwie so, da hat so ein bisschen eine Führung gefehlt. Also normalerweise kriegt der Trainer quasi sein Message halt schon durch. Was bei mir gefehlt hat, dass die führenden Spieler auf dem Platz, Kapitän oder Sturmführer oder solches, Vermühlen zum Beispiel, nicht irgendwie gesagt hat, okay, wir haben noch, keine Ahnung, 1,5 Minuten oder eine Minute noch, wir wollen halt den Ballbesitz halt nicht weggeben. Man hat ja gesehen, dass sie auch die Möglichkeiten hatten, irgendwie den Ball irgendwie auf der Mittellinie zu behalten und irgendwie versuchen dort irgendwie nochmal mit Pick and Goes oder irgendwie mit dem tieferen Spieler vielleicht nochmal breit anzugreifen. Also ich habe ja gesehen, dass oft Neuseeland sehr schlecht strukturiert wurde. Also es ist nicht irgendwie, dass sie enormen Druck ausgeübt haben oder es irgendwie unglaubliche Verteidigung. Also eigentlich war Neuseeland relativ schlecht aufgestellt in der Verteidigungslinie. Und da waren halt ja die Gelegenheiten da. Und das war für mich irgendwie die Frage, haben die Spieler das selber, also auf dem Platz gesehen, ja, also haben gesehen, nein, wenn de Klerk einfach so ein bisschen blind kickt, weil das so die Strategie ist grundsätzlich. Aber andererseits gab es genug Gelegenheiten von, ja, wie gesagt, jemand wie Vermeulen oder Pollard oder irgendjemand ein bisschen mehr Übersicht, auch wo die in einer ruhigen Minute sagen können, hey, unsere Strategie ist es jetzt noch, keine Ahnung, 2-3 Minuten zu spielen, wir liegen halt ein bisschen hinten. Möglichkeit zum Straftritt wäre super. Also 19-17, 20-19 hätte man vielleicht noch drehen können mit dem Straftritt. Es ist ja nicht unmöglich gewesen, die Gelegenheiten waren ja da. Also denkst du, dass die Spieler selber nicht selbstbewusst genug sind, um einfach da auf dem Platz zu entscheiden? Oder was meinst du, das fehlt?
Vielleicht kann die These sein, dass, ich meine, da sind ja einige Leute da auf dem Platz, die jetzt nicht erst die ersten 5 Testspiele absolvieren, ne? Also es ist Kulisi, der Captain da, ich denke, Pollard ist lange genug dabei, auch so Leute wie, ich glaube, der Outside Center ist sogar auch der Captain von den Sharks, also Willy Leroux ist auch schon länger dabei, also vielleicht gibt es da zu viele Köche, die den Brei verderben, sage ich mal so. Oder vielleicht, wie sagt man im Englischen, Decision Paralysis oder irgendwie sowas. Das ist halt, zu viele Leute wollten vielleicht Entscheidung treffen, können Entscheidung treffen, aber haben deswegen keine Entscheidung getroffen. Jeder hat sich so ein bisschen vielleicht auf den anderen verlassen und hat jeder irgendwie so ein bisschen gemacht, was sie wollen. Also es hat halt einer, und das ist dann eigentlich ein Leadership-Issue von dem Captain Khaleesi, ne? Dass der halt sagt, nee, so wird's jetzt gemacht. Also ich meine, dafür hat man halt den Captain, oder nicht?
Ja, ja, also es gab auch Momente, wo das Spiel unterbrochen wurde. Halt, ne? Das ist nicht irgendwie, dass es halt 6 Minuten lang oder 10 Minuten lang ohne Pause gab, aber es gab schon Momente, wo man kurz noch die entscheidenden Spieler kurz dazu rufen könnten und sagen, hey Jungs, wir sind oft genug in der Lage gewesen, dass wir halt 1 oder 2 Punkte hinten lagen. Wir wollen halt irgendwie als Straftritt erzeugen. Wir wollen halt das Spiel möglichst in der Hälfte der Gegner halt noch spielen und möglichst den Ballbesitz halt nicht weggeben. Diesen letzten Angriffe, also ich meine, die haben ziemlich gut getan. Die, also LaRue und Co., Pollard etc. haben das geschafft, aus deren eigenen Hälfte anzugreifen und trotzdem Neuseeland mit 1 Mann im Rock gewinnt den Ball gegenüber 2 Südafrikaner. Also als letztes Straftritt, der
genau
quasi das Entscheidende war, war für mich so ein bisschen uneindeutig, was ist der Plan hat dort. Also die haben das mega gut geschafft, aus der Hälfte rauszukommen, wirklich Neuseeland unter Druck zu stellen. Ja, grundsätzlich war Neuseeland unter dem hohen Ball nicht so selbstsicher mit den Jungs, Britt zum Beispiel, was zu dem ersten Versuch geführt hatte. Aber in den Momenten, man trainiert auch nicht nur, wann kicken wir und wo kicken wir, sondern wie viele Minuten sind auf der Spieluhr. Also wirklich die Profi-Top-Mannschaften machen das, dass sie halt sagen, es ist die 79. Minute, wir liegen 2 Punkte hintern, wir fangen an unsere eigene 22 oder irgendwas, wir brauchen halt ein Straftritt mindestens halt irgendwo. So wollen wir uns halt aufstellen. Und mir hat so ein bisschen gefehlt, diese entscheidenden Momente zu sagen, okay, normalerweise, wenn es, keine Ahnung, nach 20 Minuten wäre, würden wir halt einen Hochkick stellen. Neuseeland scheint nicht so sicher darunter zu sein. Aber das war nicht das Timing dafür. Also das sind die Entscheidung für andere Momente. Also der Grundlage war, hey, wir sind 2 Punkte hinten, wir brauchen einen Straftritt mindestens. Wir wollen halt den Ball nicht unnötig weggeben oder irgendwie die Rocks auf irgendwie 50-50 machen, sondern wollen sicher da reingehen, entschlossen da reingehen, gut sauber machen. Und das hat man gesehen, dass es so ein bisschen am Anfang und am Ende so ein bisschen willkürlich war, wie viele Sachen gesagt haben. Also manchmal war es ein sehr offenes Spiel, wo normalerweise das man von Südafrika nicht erwartet, oder?
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall jetzt 100 Testspiele zwischen Neuseeland und Südafrika und Neuseeland hat jetzt insgesamt 60 gewonnen, Südafrika 36, also Bilanz auf jeden Fall eher zu den Gunsten von Neuseeland. Grundsätzlich wahrscheinlich im Zusammenfassung nicht das beste Spiel aller Zeiten,
nee,
aber mit ein paar schönen Momenten, also dieser Cody Taylor hat Durchbruch, wo er hat quasi unsauber ganz außen den Ball bekommt und dann geht er an mindestens drei Südafrikaner quasi irgendwie durch. Und Will Jordan einfach extrem, also das für eine krasse Beschleunigung hat. Oder das haben wir jetzt bei den Crusaders hat gesehen, wie gefährlich er ist mit einem offenen Platz vor sich, ne?
Ich denke, Will Jordan ist einer der schnellsten Menschen gerade in World Rugby, wenn ich das richtig gesehen habe. Willie LaRue ist dann auch nicht hinterhergekommen bei dem Versuch. Ja, aber wie du schon sagst, also Cody Taylor will ich eigentlich nochmal drauf eingehen. Es scheint so, dass neuseeländische Hooker anscheinend immer darauf gedrillt werden, auch im 15-Meter-Channel, also an den Außen zu stehen. Das haben wir schon damals bei unserem Freund Dan Coles gesehen. Und das scheint nicht anders zu sein bei Cody Taylor. Also das ist die Ballhandling-Skills, den Antritt, Explosivität und so weiter und so fort. Das ist unglaublich, wenn ich das so vergleiche mit anderen Mannschaften, mit anderen Ligen. Ja, und es ist gut zu sehen, dass halt ne, nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten, sondern dass halt die Leute auch mal außerhalb der Box denken, sag ich mal so, noch außerhalb der Box spielen. Das würde ich mir auch mal mehr wünschen bei uns vielleicht im Team.
Ja. Kommen wir halt gleich zum anderen Spiel, Australien gegen Argentinien. Also ich meine, nicht das schönste Spiel aller Zeiten, aber zumindest ein paar schöne Versuche. Grundsätzlich gute Leistung von Australien. Wie hast du das Spiel erlebt? Ging halt ja am Ende 27-8 aus für Australien. Wie würdest du das zusammenfassen, das Spiel?
Aus Sicht von Argentinien kann man sagen, dass es eigentlich ein Nichtspiel war. Ich kann mal kurz sagen, Argentinien hat zur Halbzeit 3-17 zurückgelegen. Und den einzigen Punkt, die einzigen drei Punkte, die sie erzielt haben, war, weil es beim Ankick, glaube ich, ein Crossing gab und sie deswegen einen Strafstoß bekommen haben. Also das waren halt, also weil Australien beim Ankick durcheinander gelaufen ist, konnte Argentinien drei Punkte erzielen, ansonsten wäre es null gewesen. Leider, ja, Argentinien, ich weiß nicht weiterentwickelt, zurückentwickelt. Mir fällt da jetzt niemand auf, der da rausgestochen ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Einige bekannte Leute sind ja noch dabei. Ich meine, unser guter Freund, wie heißt er, der Backrower, der ein Captain war, dem die...
Matera?
Ja, ist es der? Matera, ja, genau. Der ist ja zum Beispiel noch da und die haben ja, ich meine, das Jahrhundertspiel gegen die All Blacks ist halt schon jetzt wiederum ein Jahr her. Ja, und seitdem leider nicht viel passiert. Oder Australien hat sich vielleicht so weiterentwickelt, aber wahrscheinlich der Heimvorteil ein bisschen was zu tun. Damit, ich meine, Australien, was interessant ist, dass halt jetzt James O'Connor zurückkommt, wieder gesund, saß auf der Ersatzbank als 22, hat dann irgendwann Quade Cooper ersetzt, Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit. Was noch interessant ist, dass unser Freund Jordan Petea vielleicht im Mittelfeld als Center keine Chance mehr hat. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder die Diskussion ist, ob er nicht eigentlich Fullback oder Wing dann spielen soll. Das ist ja zumindest ein bisschen die, ja, weil Ikita, also Karevi ist zurück an 12, macht eine super Arbeit, nimmt dem Flyhalf eine Menge Druck ab.
Ja.
Und ja, Ikitao von den Brumbies an 13, super Performances bisher, sowohl in Verteidigung als auch im Angriff. Dann wird es halt für Jordan Petaia recht schwer, denke ich.
Ja, also ist trotzdem ein sehr hochbegabter Spieler. Man muss irgendwie einen Platz finden für ihn in der 15 beziehungsweise 23. Wie du auch gesagt hast, sehr gut, dass James O'Connor hat, da irgendwer es auf der Bank kommen kann, McDermott als Gedränge hat, finde ich auch sehr, sehr spannend, sehr gefährlich, so in den, ja, 5 Meter um den Rocks immer so gefährlich für so einen Snipe, also kurz angreifen, solche Sachen. Du hast ja erwähnt, also vielleicht Argentinien ein bisschen in der Rückwärtsbewegung, also ein bisschen hat stehen geblieben, kann man halt vielleicht sagen. Und Australien, ich meine, deren Potenzial ist ja da immer da. Es hat immer unsicher, ob sie das wirklich ausnutzen können oder wirklich gut ansetzen können. An sich haben sie so ein paar, sage ich mal, Problemstellungen, Problempositionen irgendwie erstmal gelöst. Also ich finde, also Nick White ist halt super auf 9, Cooper, ja, super Spiel, O'Connor als Backup oder den Austausch mit denen. Ich hatte es ja letzte Woche auch erwähnt, wenn Corbetti ein gutes Spiel hat, dann hat er wirklich super Spiel, setzt sich gut ein. Und wie gesagt, jemand wie Pattaya von der Bank ist sehr jung, relativ unerfahren grundsätzlich. Wie gesagt, trotzdem findet er seinen Platz. Callaway auch jung und hochmotiviert. Ich finde, dass er halt quasi diese Mischung so langsam drauf haben. Wie lange das sich hält, das weiß man halt nicht. Grundsätzlich glaube ich, dass Australien, also Rugby in Australien, ist nicht so gut aufgebaut, aber mit den 15 bzw. 23 sind die gut aufgestellt. Kaderdicht ist halt sowas. Aber für Argentinien hat das erstmal gereicht, sage ich mal.
Genau, man muss jetzt sehen, jetzt hat man schon mal den Grundstein gelegt, man hat zu Hause gespielt in Queensland, bestimmt schon mal ein Vorteil gewesen für Australien, beziehungsweise kein Nachteil. Es geht dann in die Autumn-Tests rüber in die Nordhemisphäre, man wird auch gegen England spielen, da wird man dann halt wirklich sehen, was die Leute halt können. Ne? War das jetzt eine Eintags-Zuhause-Fliege? Man hat es jetzt schon mal mehr geschafft, mehr konsistent als ein Spiel. Aber ich meine, die großen Brocken für Australien sind nach wie vor meiner Meinung nach Neuseeland. Und da hat man jetzt verloren, zweimal. Und da wird man schauen, wie vielleicht Australien sich in England gegen England schlagen wird.
Ja, ja. Also erstmal sagen wir halt positiv für Australien, eher so, ja, stehen geblieben für Argentinien. Und Neuseeland, Südafrika, ja, nicht die spannendste Spiele, aber trotzdem irgendwie ab und an mal einen netten Versuch daraus. Machen wir eine kurze Pause und es geht gleich weiter mit den europäischen Clubmannschaften in Teil 2. Also bis gleich bei Vorpass. Willkommen zurück, Teil 2. Wir haben über Rugby Championships gesprochen, aber in Clubmannschaften in europäischen Aussicht haben wir noch nicht so tief reingeschaut. Aber Premiership ist wieder am Start, französische Liga ist wieder am Start und Ultimate Fighting Championship in ja, Irland, Wales, Schottland, Italien und Südafrika ist wieder am Start. Big G, ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, aber auf jeden Fall so ein paar Highlights aus meiner Sicht ist ja beim Monster quasi gewonnen gegen Sharks, war das? Nee, Sharks war Lancer gegen gewonnen, aber
bei Monster hat gegen Sharks gewonnen, relativ deutlich, ja, 72-17.
Ja.
42-17.
Genau. Und da war es halt interessant zu sehen, dass LG Schneimann wieder am Start ist, nach einem Jahr Verletzungspause, hat ja nur sieben
Der Südafrikaner Minuten, für Monster.
Genau, nur 7 Minuten gespielt eigentlich und es ist halt irgendwie, ja, eine sehr schwere Knieverletzung, war teilweise ein bisschen mit Südafrika unterwegs, aber eigentlich nicht wirklich sozusagen. Mhm. Und der Rückkehr von der Prodigal Son Simon Sebo, also hat auch gleich 2 Versuche gelegt.
Aus Paris oder wo ist er zurückgekehrt?
Genau, er war bei Racing 92, hat ja da 3 Jahre gespielt, hat sich eigentlich eher so verabschiedet von der irischen Nationalmannschaft und jetzt wahrscheinlich wieder hat da wieder angreifen, mal sehen, ob er halt nominiert wird. Hat in November, aber grundsätzlich glaube ich mal sein Ziel, wieder vor Irland zu spielen. Ist mit Anfang 30 trotzdem ein Top-Spieler. Hat, also ich würde mal sagen, Balance sehr gute Zeit in Paris gehabt. Hätte wahrscheinlich mehr Silverware gewinnen wollen, aber am Ende zurück mit ja einer sehr leistungsstarke und wettbewerbsfähige Monstermannschaft. Wahrscheinlich 1-2 Stellen beim Munster, so ein bisschen Problemsteller, vielleicht erste Reihe, aber sonst sind sie sehr, sehr gut aufgestellt und ja, mit 42-17 haben wir ja gesehen, dass sie halt stark aufgetreten sind gegen Sharks. Einzige Sache, was man sagen muss, ist die ja, Rugby-Kalender ungünstig für den Sharks hat liegt, indem der, keine Ahnung, 6 oder 7 Spieler für die Springboks hatten. Ich glaube, es wäre es ein anderes Spiel gewesen mit den ganzen Jungs halt in der Mannschaft. Aber das werden halt erst vielleicht in ein paar Wochen dann sehen, wie das halt aufgeht. Ich glaube, so grundsätzlich für die Leute, die es ein bisschen näher verfolgen, Monsters hat schon eine Mannschaft, wo ja, der Erwartungshaltung sehr hoch ist. Auch mit einem sehr starkes Trainingteam um Johan van Graan, der Südafrikaner, mit Larkom zum Beispiel als Attack-Coach. Wir haben noch nicht so gesehen, dass es wirklich funktioniert hat. Die hatten ja, wie gesagt, einzige Snyman und Carberry als Leistungsträger ein Jahr oder beziehungsweise lange Zeit verletzt. Müsste man schon erwarten, dass er mehr liefern dieses Jahr, oder?
Die Frage ist, ja genau, ich meine, das war jetzt ein Spiel gegen die südafrikanische Mannschaft, relativ deutlich auch. Man guckt sich die anderen Ergebnisse an gegen die Südafrikaner, die Lions haben gewonnen, aber auch die Stormers und die Bulls haben verloren. Ich frage mich als gemeiner Fan, was ist der Lackmustest dann für Munster? Ist es das Spiel, sind die mit Leinster in derselben Gruppe oder?
Puh, du fragst halt Sachen, also ich glaube, keiner hat so den gesamten Überblick, wie das hat funktioniert. Die spielen aber trotzdem Derbys halt miteinander. Also ich glaube, das ist halt wichtig für das lokale Rivalitäten und der wirklichen Test, wer gegen eine gesamte Bulls-Mannschaft oder gegen eine gesamte starke Monster-Mannschaft gegen Leinster, würde ich mal sagen, das sind schon irgendwie anderen Hausnummern wie also ein ersatzgeschwächter Bulls. Also 31-3 hat Leinster gegen Bulls gewonnen, 42-17 Monster gegen Sharks. Man hat aber phasenweise gesehen, was halt möglich ist bei den Sharks. Die haben relativ flinke, schnelle Außenspieler und Vaughn hat so ein halbwegs Offload-betontes Spiel, hat noch spielen. Aber dann kommt es halt schon durch, dass es halt irgendwie zu Schwachstellen von Monster hat. Ja, in den Vordergrund gestellt hat. Wie gesagt, ich glaube, dass am Anfang ist ein bisschen schwieriger einzuschätzen, da viele südafrikanische Nationalmannschaftsspieler fehlen. Und für die Lancer und Monster Jungs ist es wirklich sehr, sehr starke Mannschaften aufgetreten. Also mit den ganzen Jungs, die halt zum Beispiel nicht bei den Lions halt nominiert wurden. Viele Leute wie Sexton zum Beispiel hat da, Omahni zum Beispiel hat da für Monster, würde ich mal sagen, sehr, sehr stark. Und dieses Zuhause-Bonus, würde ich mal sagen. Also man kann noch nicht so viel einlesen dabei, aber trotzdem bei Lancer kann man halt sehen, dass sie halt, das sagen wir halt jedes Jahr, so eine enorme Kaderdichte haben, einfach mit, sage ich mal, mindestens 23 bis 40 Jungs, die halt nicht eine zweite Mannschaft bilden würden, sondern alle Erstmannschaftswettbewerbsfähig wären. Daher ist es wirklich ein Test, wenn Leinster mit voller Mannschaft gegen eine Bulls oder Sharks oder Monster mit voller Mannschaft hat auftreten. Das wäre halt der wirkliche Test zu sehen, wie weit die Mannschaften auseinander sind.
Okay, zusammenfassend kann man sagen, wir können noch nicht viel sagen, weil es gerade der erste Spieltag von unserer United Fighting Championship irgendwas ist. Ne?
Exakt.
Man muss erstmal sehen, wie werden sich denn die Teams, irgendwann müssen ja auch die irischen Teams und die anderen Teams auch nach Südafrika runterfliegen, denke ich mal. Mal schauen, wie sich dann die Reise Strapazen auswirken werden auf diese Teams.
Ja, ja. Und ja, genau, nur am Rande auch für die Zusammenfassung aus Irland, aus irischer Sicht mit Ulster mit 35 zu 29 gegen Glasgow. Spannendes Spiel für die Versuche, ein, zwei schöne Versuche dabei, also wenn man die Highlights da sich gönnen will. Die Mischung dort aus jung und alt und erfahrene und jüngere Spieler hat auf jeden Fall interessant zu sehen. Ansonsten würde ich halt mal kurz in die englische Premiership einsteigen und da einfach mal sagen, vielleicht weht halt ein neuer Wind, man weiß ja nicht, aber Wasps zum Beispiel gewinnt 44 zu 8 gegen Bristol und das ist nicht irgendwie ein ersatzgeschwächter Bristol oder so, das war schon
Full-Strength-Team.
Ja, ja. Da war es halt sehr deutlich am Ende mit einem Versuch wirklich so quasi rausgefangen. Am Ende sieht es sehr deutlich auseinander, aber Bristol war phasenweise wirklich ja, ideenlos in dem Spiel.
Und das ist schon sehr überraschend. Man muss auch, bevor wir jetzt noch näher einsteigen, die sitzt auf 12 und 13 in der Tabelle. Das ist Exeter Chiefs und Bristol. Exeter Chiefs mit einem Punkt nach zwei Spielen und Bristol mit null Punkten. Und das waren die Teams, die letzte Saison, glaube ich, auf Platz 1 und 2 standen, wenn mich nicht alles täuscht. Und umso überraschender ist es, dass jetzt Leicester Tigers oben stehen, zusammen mit Harlequins. Gut, Harlequins waren letzte Saison auch gut. Sind überraschend, haben sie die Saison geschlagen, aber ich glaube, Leicester Tigers, ich meine, die haben gegen Gloucester gewonnen, 33-26, hätten das Spiel eigentlich gar nicht, Gloucester kam zweimal zurück, glaube ich, im Spiel, umso enttäuschender eigentlich für Gloucester, aber also ich meinst, es ist schon so, kann man sagen, hier jetzt auf einmal nach zwei Spieltagen, das reicht schon aus, um zu sagen, da gab es eine Wachablösung und das, der Trend wird sich so fortsetzen.
Ich weiß halt noch nicht so, also ist ein bisschen unschlüssig, warum es bei Bristol halt so hakt, weil eigentlich Pat Lam Top-Coach ist, wie du auch gesagt hast, die letzten Jahre immer mit dabei, oben in der Tabellenspitze, Top-Mannschaft grundsätzlich, Top-Kader, so ein paar Weltstars mit Pietau zum Beispiel, Radradra, ein bisschen schwierig einzuschätzen, was da noch nicht so 100% reinpasst in dem gesamten System. Bei Exeter, 24 zu 26 gegen Northampton verloren. Also ich habe ja das Spiel gesehen, Exeter hatten phasenweise sehr, sehr gute Moves und sehr, also im Angriff sehr schöne Sachen aufgebaut. Da scheint es halt irgendwie so, das war wirklich eine knappe Kiste. Da scheint das vielleicht, also so über den Sommer noch nicht vielleicht alles wieder in den richtigen Bahnen gelaufen ist. Ich würde mir da wahrscheinlich weniger Gedanken dazu machen. Aber bei Bristol würde ich mich wundern, was da fehlt. Vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler. Also ich weiß halt nicht so, ob da, ja, wie die Motivation ist. Also das ist halt so eine Mannschaft, die immer oben mit dabei war und bisher halt nicht gewonnen hat, besonders sehr, sehr überraschend letztes Jahr das Harlequins gewonnen hat und Bristol und Exeter irgendwie, ja, das vertändelt haben, würde ich mal sagen. Also Bristol war eindeutig die ganze Saison beste Mannschaft mit Exeter dabei und irgendwie in einem Halbfinale brechen hat so ein bisschen zusammen. War sehr überraschend. Vielleicht ist es irgendwie, weiß ich halt nicht, vom Außen nur betrachtet, die Motivation oder irgendwie über den Sommer, wenn die das Revue passieren lassen hatten, die haben gesagt, hey, wir haben eine ganze Saison Dominanz gemacht, aber es hat irgendwie nicht gereicht. Vielleicht stellen sich mehr Fragen als Antworten bei Bristol gerade auf. Das wäre halt meine Interpretation von außen.
Ja, jetzt ist es noch zu früh, aber es ist überraschend. Ich meine, man kann noch in die Top 4 kommen, auch wenn man einige Spiele verliert in der Saison. Das muss man halt auch mal sagen. Ja, ne? Nicht so wie Bundesliga-Fußball oder so, wo oftmals die unten drin sind, bleiben dann auch unten drin. Und es ist einfacher vorherzusehen. Also mal schauen. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass sich der Negativtrend da bei den beiden Mannschaften so fortsetzen wird. Ich bin eher gespannt darauf, ob Leicester weiter den Positivtrend so fortsetzen kann. Und auch was mit Wasp ist. Haben nur ein Spiel gespielt.
Ja, Wasp und Saracens haben jeweils nur ein Spiel gehabt, ja.
Ja, genau, weil es auch nur 13 Mannschaften sind diese Saison, ne?
Es gibt immer eine Woche Pause für irgendeine Mannschaft, genau.
Also ich bin gespannt, wie sich Wasp schlagen wird die Saison. Haben immer viel Talent. Mal schauen, wie weit die kommen werden.
Ja, ich glaube auch so ein interessanter Punkt, ich nehme halt so ein bisschen die Premiership im Gander hat, war versuche halt immer mir die Highlights und wenn es hat sich anbietet, so ein Spiel mitzunehmen. Aber grundsätzlich kann man sagen, Leicester Tigers ist so ein Traditionsverein, die hat jahrelang die dominanteste Team hat in der Liga waren. Dann sind die ein bisschen abgesagt, keine Ahnung, Trainerwechsel, Spielerwechsel, viele Leute ausgemustert. Jetzt mit Borthwick obendrauf als Director of Rugby, paar Positionen hat neu, paar Spieler quasi aus deren eigener Academy hat so durchgebracht. Ist halt spannend zu sehen, ob die das auf Dauer halten können. Also in den Spielen, was wir bisher gesehen haben, haben sie sehr gute Akzenten gesetzt. Aber die Premiership ist schon ein Liga, wo es halt nicht um einen Sprint geht, sondern wirklich um Ausdauer. Also deshalb ist halt schwierig. Bristol hat es nur am Abkacken und Leicester ist nur stark, aber es geht wirklich um, auf das ganze Dauer in dieses Jahr, wenn es halt kein Abstiegsspiel oder Abstiegsangst gibt, gibt es schon einen leichten anderen Geschmack als in den anderen Jahren. So wie die Tabelle jetzt aussieht mit Leicester, Harlequins, Northampton und Worcester, würde man sagen, dass es nicht so bleibt auf das ganze Saison. Und was man aber sehen kann, ist, dass, wie gesagt, Bristol vielleicht Motivationsprobleme hat, aber auch so eine Mannschaft wie Bath oder Gloucester oder London Irish, ich weiß halt nicht, würde mir sonst Sorgen halt machen, also irgendwie noch nicht so viel von denen gesehen, dass sie halt eine ganze Saison oben mit dabei, also das sind halt Mannschaften, wo ich denke, dass es vielleicht irgendwie, dass sie halt Schwierigkeiten haben werden, also besonders Bath.
Du denkst, dass sie Schwierigkeiten haben werden oder keine Schwierigkeiten haben?
Doch, also beim Bath-Spiel hat man einfach gesehen,
die haben zu Hause verloren, 13-20 gegen Newcastle Falcons, ne?
Ja, und das war halt kein schönes Spiel. Und Newcastle ist keine Top-Mannschaft. So, und das war, was es bei mir so, ich weiß, dass vielleicht ein, zwei Spiele noch gefehlt haben bei Bath, aber das ist immer so ein bisschen Wackelkandidat grundsätzlich, irgendwie so kein wirkliches, manchmal spielen die halt oben mit und manchmal hat, versacken die halt so ein bisschen hat und das ist halt so ein bisschen, wo ich mir Angst machen würde, auch mit Gloucester, auch so ein bisschen fehlende Struktur, fehlendes Konzept von des Gesamten, also auch in den letzten Jahren so Trainerwechsel, Bad Blood, also schlechte Stimmung in der Mannschaft, letztes Jahr Trainer und Director of Rugby rausgeschmissen, so solche Sachen, irgendwie kein gutes Zeichen, also für die Langlebigkeit zu solcher Mannschaften weiß ich halt nicht, wie gut es ist, besonders wenn es halt Mannschaften gibt, wie in Bristol oder zum Beispiel auch London Irish oder Saracens, die Geld einstecken und wirklich in Spieler hat investieren, da tue ich mir schwer zu sehen, dass es halt Bath und Gloucester hat damit auf den ganzen Saisonen hat das aushalten können. Das ist halt, wo ich mir da Gedanken machen würde zu den Mannschaften zum Beispiel und weniger Gedanken machen würde, ob das Exeter und Bristol halt immer noch in 5, 6 oder 7 Spieltagen immer noch ganz unten sind, sondern wie hält es eine Mannschaft wie Bath oder Gloucester oder London Irish oder Newcastle oder so auf das ganze Saison diesen Ausdauerprinzip?
Tja, Donald, das werden wir nächste Woche dann wieder besprechen, denke ich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Was gab es halt noch aus der Rugby-Welt?
England Training Camp. Ich glaube, es findet so ein Schnell-Training Camp statt. Da sind ein paar Leute nicht dabei. George Ford, eben schon drüber gesprochen, die Vunipola Brothers. Aber ich glaube, es ist nur so ein, ich meine, das waren ja auch Leute, die teilweise bei den British and Irish Lions dabei waren. Ich glaube, es ist nur so ein, wir geben euch mal eine Pause und gucken uns andere Leute an. Also ich glaube, einige haben aufgeschrien und sich gefragt, oh, die sind ja ganz raus. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Fall. Bin gespannt, was aus dem England-Trainingscamp rauskommt. Ich weiß nicht, wann genau die Autumn Internationals anfangen. Müsste man mal googeln.
Normalerweise im November, aber die Termine, also ein paar Spiele, die angesetzt wurden, sind ausgefallen. Also ich glaube, einmal ein Spiel in Las Vegas, der ausgefallen ist wegen Reisebestimmungen und solches. Also
ja, letztes Oktoberwochenende, Samstag, ja. 30. Oktober geht's los mit Wales, Neuseeland zum Beispiel.
Ja. Und bis es wirklich, bis wir so weit sind, glaube ich, den Frieden hat noch nicht, also aus den letzten Jahren irgendwie die Erfahrung gehabt, dass es erst, wenn das Spiel wirklich startet, ist es da. Okay. Ja, war es eben, würde ich mal sagen. So, ich glaube, wir haben mal so einen relativ guten Überblick von den letzten Tagen, Wochen, Woche und natürlich deine wunderschöne Erfahrung und Sieg können wir auf jeden Fall bejubeln. Ansonsten würde ich mal sagen, dass es uns wirklich eine Freude war oder gemacht hat, mit ein bisschen neuen Technologie hat wieder hier zu sein. Big G.
Ja.
Da sage ich mal einfach mal herzlichen Dank nochmal.
Danke dir, Donald, dass du das auch vorangetrieben hast mit unserer Podcast-Qualität. Jetzt kommt hier gegenseitiges Abfeiern. Naja, ich werde mal nachher alles hochladen, mal schauen, wie sich alles nachher zusammenfügt.
Das freut uns auf jeden Fall. Freut uns auf jeden Fall, von euch zu hören zu Hause. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.